But first we ask them if they have any questions and so on. Okay, alles sind da, alles vorbereitet. Oder soll ich noch warten? Das noch dazu. That's also. Auf Deutsch?
So this morning at our morning daily morning meeting with Thay, he gave the topic of he talked to the Sangha about our needs, our fear, and our desire, and how these three interplay.
Also heute Morgen hat Thay bei unserem Morgenmeeting mit uns also drei Themen angesprochen, die er möchte, dass wir heute Abend die mit der Madhipa erläutert bekommen. Und zwar geht es einmal um unsere Bedürfnisse, unsere Angst und um unser Verlangen. Und wie die drei also zusammenspielen.
He spoke about how as a child we have certain needs. And how, as we grow, whether or not we get these needs, especially whether or not our needs are met from our parents or from those who take care of us, our personality is shaped according to this.
Und wenn wir also als erstes die Bedürfnisse angucken, die Bedürfnisse in diesem Fall sprechen wir von ganz grundsätzlichen kindlichen Bedürfnissen, die wir also eigentlich in dem Alter dann von 0 bis 1 Jahr, entwickeln. Das sind diese Bedürfnisse, die wir also haben und wie wir damit umgegangen sind, beziehungsweise wie sie beeinflusst worden sind durch Vorgaben von Eltern oder anderen Grundsätzen und wie wir deshalb uns sozusagen verformt haben.
And as we get older and we get we come into more situations where there are needs aren't met, where things become more complicated, having to do with the different patterns that we create to meet our needs. It becomes blurry what are our needs and what are our desires.
Und wenn wir dann älter werden, wird das Bild immer unklarer, weil wir nicht mehr genau erkennen oder unterscheiden können, was eigentlich unsere Grundbedürfnisse sind, die wir hatten, beziehungsweise unser Verlangen, was dazu gekommen ist, weil sich das dann vermischt mit unseren Mechanismen, mit unseren Mustern und wir das dann nicht mehr klar erkennen können.
And how does our fear help us to meet our needs, help us to be an alert to meet our needs, and how does our fear prevent us from getting what we need?
Und dann haben wir also den Angstfaktor dabei, der auf der einen Seite uns davon abhält, unsere eigentlichen Bedürfnisse zu erkennen, oder uns noch dazu hinsteuert, unsere Bedürfnisse
So Tai asked Dhammadipa this evening if he could. So for this is a more psychological point of view. And Tai asked if this evening Venerable Dhammadipa could give an explanation or a deeper look into these three topics and how they interplay from the Abhidhamma point of view.
Und das war also die Betrachtungsweise mehr von unserer eher psychologischen Seite, wie die drei Faktoren also miteinander spielen oder kommunizieren. Und da hat also gebeten, dass er über die Dhammadipa uns heute Abend einen Einblick gibt, wie diese drei Faktoren ineinander greifen aus der Sichtweise des Abhidhamma.
Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Na prima, das ist große Herausforderung für mich. Und ich versuche, was ich kann, was ich nicht kann, mache ich eben nicht. Und erste Idee, das mir einfällt, ist, dass eigentlich wir sollen das verbinden damit, was wir schon gemacht haben. Und letztes Mal haben wir über diese Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten als Grundlage von allem, was heilsam ist. Und nicht nur Grundlage für alles, was heilsam ist, diese zwei Sachen, das heißt Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten, sind in Buddhismus, werden sie Lokapala genannt, was heißt die Schützer der Welt. Diese Welt nach der buddhistischen Lehre besteht, solange diese zwei Sachen noch da sind. Wenn diese zwei Sachen verschwinden, dann gibt es Gefahr, dass diese Welt dann nicht mehr bleibt. Und Gegenteil von diesen zwei Sachen ist dann Schamlosigkeit und keine Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten. Das ist dann die Grundlage von allen Unheilsamen, was es in der Welt gibt. Und das sind die Kräfte, die dann diese Welt zur Zerstörung führen. Also das, was Welt schützt, ist Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten. Und was die Welt auseinanderbringt und zur Zerstörung bringt, sie ist dann Gegenteil davon. Und wenn ich mich gut erinnere, letztes Mal haben wir betont, dass damit wir richtig diese vier Kräfte. Zwei positive und zwei negative richtig verstehen. Es ist unbedingt nötig, die Lehre von Ich und Ichlosigkeit zu verstehen. Ohne Verständnis von Lehre von Ich und Ichlosigkeit, es ist nicht möglich zu verstehen, was eigentlich der Buddhismus mit positiven und mit negativen versteht. Also übel und gut oder positiv und negativ sind sehr relative Sachen. Und da wir in Verwirrung leben über was gut ist und was schlecht ist und was wirklich positiv ist und was wirklich negativ ist, dann leben wir in Verblendung. Wenn wir von Verblendung erwachen, dann verstehen wir, was die Lehre von Ich und Ichlosigkeit in der Tiefe. Und dann können wir auch richtig verstehen, was wirklich gut ist und schlecht ist, was wirklich positiv ist und was wirklich negativ ist. Weil diese Frage ist sehr schwer zu verstehen. Und sehr subtil. Das ist sozusagen die Frage von Übel und Gut, ist die subtilste Frage von allen Religionen. Es gibt ein Sutta in Samyutta Nikaya, das heißt Ananda Sutta. Das, diese Ananda Sutta ist in Kanda Samyutta, glaube ich. Und da der Buddha erklärt dem Ananda, dass diese Vorstellung von Ich, die Grundlage von Vorstellung von Ich, ist nichts anderes als Tanha, als Begierde, als diese Vorstellung von Ich kommt als Begierde also. Was heißt das? Dass wenn wir keine Begierde haben, dann sollen wir auch überhaupt keine Vorstellung von Ich haben. Und dann der Buddha hat dem Ananda ein sehr interessantes Beispiel gegeben. Er hat gesagt, dass so wie eine Frau, eine schöne Frau, sich im Spiegel ansieht und dann beobachtet, wie sie schminkt sich sehr schön und beobachtet sich, dann entsteht Begierde, entsteht Anhaftung. Und diese Anhaftung, das entsteht, ist nichts anderes als die Anhaftung an diese Anhaftung an falsches Bild von Ich, von einem schönen Ich. Dann der Buddha erklärt dem Ananda, ist nichts anderes als Anhaftung an die fünf Aggregate von Existenz. Also wenn wir uns selbst und wenn wir die Welt sehen und wir identifizieren sich mit sich selbst oder mit der Welt. In der Tat, was wir sehen mit dem, was wir uns identifizieren, ist nichts anderes als die 5 Aggregate von Existenz. Und diese 5 Aggregate von Existenz ist nichts anderes als ichlose Phänomene. Die, wenn man sich selbst sieht in Spiegel des Geistes und wenn man die Welt sieht in Spiegel des Geistes, was man als Körper betrachtet, ist nichts anderes als Rupa Kanda, ist Aggregat von Rupa. Und Rupa heißt das, was immer im Prozess von Zerbrechen ist. Wenn man das verstanden hat, wird man wohl nicht imstande sein, sich damit als mit sich selbst identifizieren können. Dann, indem man an ein angenehmes Objekt anhaftet oder an unangenehmes Objekt Abneigung entwickelt, gibt es ein Gefühl, das gebunden ist, an ich gebunden ist. Das ist dann Vedana als Upadana Kanda, als Aggregat von Existenz, das Objekt von Anhaftung ist. Dann, wenn man sich selbst oder die Welt wahrnimmt als etwas, was gewisse Gestalt hat, dann, wenn man an diese Vorstellung anhaftet, wenn man an diese Wahrnehmung anhaftet, ist das dann die Aggregat von Existenz, von Sanya, von Wahrnehmung, das Objekt von Anhaftung ist. Dann gibt es Tat von Wille. Willen. Sobald Wille da ist, kommen alle anderen geistigen Inhalte damit zusammen. Wenn man an Wille und die geistigen Inhalte anhaftet, dann gibt es Aggregat von Willenformationen, die Objekt von Anhaftung sind. Und das Bewusstsein, das in diesen Aggregaten etabliert ist und die sich selbst als etwas an sich selbst Seiendes betrachtet, ist nichts anderes als Aggregat von Bewusstsein, das mit Anhaftung verbunden ist. Wenn der liebe Ananda diese Rede von Buddha gehört hat, über wie die schöne Frau sich mit eigenem Bild in Spiegel identifiziert und wie sie an diese Gestalt, an diese Wahrnehmung, dass sie davon hat, an diese Erfahrung, dass sie sich selbst im Spiegel sieht und an diese, wenn sie dann Wille übt, was sie mit sich selbst macht, was damit sie noch schöner wird, damit sie noch besser imponieren kann. Und das Bewusstsein, dass das alles wahrnimmt und unterscheidet, das ist dann ich. Dieser Ich dann kommt von dieser Anhaftung an dieses. Wenn das der Ananda gehört hat, wurde er erleuchtet. Kleine Erleuchtung, nicht große Erleuchtung. Aber was heißt das? Er hat unmittelbar erfahren können, was Ichlosigkeit heißt. Also, jetzt kommen wir zurück zu Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten. Und wir herausfinden, wir sehen, dass was gut ist, was uns schützt und die Welt schützt, ist mit die wahre Heilsam ist mit Weisheit verbunden. Ohne Weisheit gibt es wirklich keine, kann man wirklich nicht von Karma sprechen, dass diese große Kraft von Heilsamkeit besitzt, die es würde gesagt in den Schriften, dass alle Lehren von Buddha, alle verschiedenen Tausende von verschiedenen Lehren sind nur zu einem Zweck, unsere Weisheit zu entwickeln und vertiefen. Und die Scham, diese Scham und Furcht, wenn es wirklich Grundlage von allen Heilsamen sein soll, es muss unbedingt mit Weisheit verbunden sein. Und Weisheit in buddhistischem Sinne heißt nichts anderes als Yathabhuta Dasana. Sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Und sehen die Sachen, wie sie wirklich sind, heißt sehen die Ichlosigkeit. Und sehen die Kernlosigkeit von allen Phänomenen in der Welt. Es gibt in der Welt keine Sache, das mit anderen Sachen nicht verbunden ist und das nicht durch Verbindung mit anderen Sachen zustande kommt. Solche Sachen gibt es nicht in der Welt. Wenn man solche Sachen sieht, sieht man etwas, was nicht existiert. Und indem wir Nicht-Existenz sehen, in Existierenden und Existenz in Nicht-Existierenden, sind wir verblendet. Und indem wir verblendet sind, dann, was geschieht? Schamlosigkeit und Furchtlosigkeit. Und nach der buddhistischen Lehre, ich soll ein bisschen über Abhidhamma sprechen, alle unheilsame Taten ohne Ausnahme sind mit Verblendung verbunden, mit Moha. Und nicht nur mit Verblendung, auch mit Unruhe. Unruhe und Verblendung sind immer da, wenn unheilsame Taten geschehen. Und die unheilsamen Taten können nur geschehen, indem diese Schamlosigkeit und keine Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten vorhanden sind, sonst nicht. Und wieder auf der positiven oder guten Seite, alle positive Sachen bis zur Befreiung von allen Leiden, was das positivste Phänomen ist von allen Phänomenen. Alle Weisheiten, die Buddhismus besitzt, sind nur Weisheiten, die dazu führen sollen. Keine andere Weisheiten gibt es nicht. Und alle diese Weisheiten sind verbunden mit, fangen an mit Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten. In der Tat, zum Beispiel in Maha Asapura Sutta, in Majjhima Nikaya, der Buddha erklärt, dass Anfang, der Weg zur Befreiung, erklärt auf Grundlage von Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen von schlechten Taten. Wenn diese zwei vorhanden sind, dann alle positive Sachen folgen mit Freiheit von Leiden am Ende von allen Positiven. Also, damit man die Tiefe von der Buddha-Lehre und von der Lehre über die Tiefe von dem ganzen Umfang von Scham und Schamlosigkeit versteht, muss man sich Mühe geben, auch die Lehre von Ich und Ichlosigkeit verstehen. Und Ich und Ichlosigkeit, Verständnis von Ich und Ichlosigkeit, ist dann Schlüssel oder Wirbelsäule von ganzen Gebäude von Gut und Übel. Verständnis von Gut und Übel. So, damit wir das verstehen, nehmen wir zum Beispiel meine Erfahrung. Jetzt vor kurzer Zeit war ich in Tschechien in meiner Einsiedlerei. Und da ich bisschen arbeite damit brauchte, damit ich meine Einsiedlerei noch besser mache. Dann habe ich mit meinem Nachbar darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich möchte etwas arbeiten bei mir machen. Dann er hat mir zwei Mauer als Ukraine, er hat mir empfohlen und dann ich habe sie eingeladen, damit sie mir helfen mit den Arbeiten. Und dann, da ich ein bisschen Russisch spreche, dann habe ich mich mit den Unterhalten, habe ich für sie gekocht. Und wir sind gute Freunde geworden. Dann in den Diskussionen bei Mittagstisch, weil ich für sie gekocht habe. Dann, wir haben über dies und jenes gesprochen. Dann auch was ein bisschen über die Welt und so. Dann ich war sehr überrascht, dass sie haben sehr, sehr positive Einstellung zu Stalin. Sie haben gedacht, dass Stalin war der große, große Held. Ich war sehr überrascht, weil dann wir haben mehr darüber gesprochen und ich habe herausgefunden, dass ein von den ukrainischen Freunden, er war früher ziemlich hoher Offizier in russische Armee. Und als der gute Gorbatschow mit Perestroika angefangen hat, dann er hat seine Stelle verloren. Dann bekommt er kleine Rente in Ukraine. Dann, was blieb übrig, nach Tschechien für Arbeit suchen. Und dann ist er natürlich über sein Schicksal sehr, sehr bitter. Und er hat natürlich recht. Für ihn ist, wenn ist Stalin ist Symbol von Ordnung. Jetzt gibt es so viel Korruption. Bei Stalin gab es weniger Korruption. Während meines Aufenthaltes in Deutschland habe ich auch einige Deutschen getroffen, die sehr, sehr ziemlich, ich war überrascht, sie haben auch ziemlich positive Einstellung zu Hitler. Hitler hat nicht nur so viele Menschen ermordet, dass man es kaum zählen kann, aber er hat auch die Autobahnen gebaut, er hat vielen Leuten Arbeit gegeben. Als ich in Indien war, habe ich in ein paar mit mongolischen Freunden gelebt. Und wir haben ein bisschen über Genghis Khan gesprochen. In Osteuropa, jetzt nach mehr als 700 Jahren, wenn man den Namen von Genghis Khan erwähnt, die noch jetzt die Leute bekommen Angst, weil wir hören die Geschichte, wie er von alle Frauen, die Truppen von Genghis Khan, alle Frauen vergewaltigt haben, den Männern haben sie Ohren und Nasen abgeschnitten. Sehr fürchterliche Sachen in Osteuropa, ich glaube, Genghis Khan ist nicht bis Deutschland gekommen, aber bis Slowakei und Polen hat er geschafft. Und in Tschechien gibt es noch in den Beskiden, in der Nähe von Slowakei, gibt es ein Dorf, wo sie sehr berühmte Süßigkeiten machen. Die haben Gestalt von menschlichen Ohren. Die menschliche Ohren gefüllt mit Marzipan und ich weiß nicht. Und das heißt mongolische Ohren. Sehr interessante Geschichte. Aber für die Mongolen habe ich festgestellt, der Genghis Khan ist Nationalheld. Er wird jetzt in Mongolien wird überall dieser Geburtstag von Genghis Khan gefeiert. Und er ist der große Nationalheld. Er hat viele, viele gute Sachen für die Mongolen gemacht. Er hat diese barbarische Völker in ein großes Volk zusammen vereinigt. Und er hat zum ersten Mal Gesetze gemacht, was man machen soll, was man nicht machen soll. Und die Leute richten sich nach den Gesetzen bis heute. Dann in den Augen von Mongolen, der Genghis Khan ist sehr, sehr positive. Und es gibt viele, viele andere Beispiele natürlich. Der Karl der Große ist ein von den wichtigsten Personalien in der Geschichte von Europa. Er ist für Erneuerung von Europa verantwortlich. Aber wenn man den Sachsen über Karl Große spricht, dann haben sie noch heute Angst vielleicht. Also in der Welt, wir sehen, was gut ist und was schlecht ist, ist niemals, kann man eindeutig sagen. Was gut ist für den Leben, ist Tod für den Hirsch. So gut und schlecht, wir sind immer, indem wir nicht richtig verstehen, was gut ist und was schlecht ist, wirklich gut ist und was schlecht ist, sind wir immer in diesem Kreis von Verblendung verbunden. Indem wir in diesem Teufelkreis von Verblendung uns befinden, wir werden immer mit Gewalt reagieren. Also Gewalt in der buddhistischen Lehre ist Ausdruck davon, dass man verblendet ist über das, was gut ist und schlecht ist. Und Ausdruck von Weisheit ist Gewaltlosigkeit. Alles, was wirklich positiv ist und was wirklich heilsam ist im buddhistischen Sinne, hat mit Ahimsa, mit Gewaltlosigkeit zu tun. Also Gewaltlosigkeit ist Ausdruck von Weisheit. Und Gewalt ist Ausdruck von Verblendung. Und die tiefe Verständnis von Gewaltlosigkeit kommt von Verständnis von Ichlosigkeit. Und tiefe Verständnis von Gewalt, was das immer da sein wird, solange man verblendet ist, ist dann damit verbunden, dass man an Ich glaubt. Solange man an Ich glaubt, wird man gewaltig. Und warum wird man gewaltig? Indem man sich wie diese schöne Frau mit dem Gesicht im Spiegel, man sich damit identifiziert. Und dann das, was nicht mit diesem Bild in Einklang ist, das halten wir für schlecht, und das, was mit diesem Bild in Einklang ist, dann das halten wir für gut. Und solange wir diese Verblendung haben, dann ist es unmöglich, dass wir zu Klarheit kommen. Dann die Klarheit, der Anfang von Klarheit ist, dass man fängt an, diese Objekt von Scham und Objekt von Furcht, wird dann nichts anderes als diese Vorstellung von sich, von einem existierenden Selbst. Wenn man das verstanden hat, dann diese Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten, dann führen zu wahren Heilsamen. Wahren Heilsamen in Körper, in Sprache, und in Geist. Und dann kommen alle heilsamen Faktoren bis zur Befreiung. Das Heilsamste, was man erfahren kann, ist, weil alle wirklich Heilsame führt zur Befreiung. Und Befreiung ist nichts anderes als Befreiung von sich selbst. Der Buddha sagt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, jeder muss für sich selbst das erfahren. Dass auch wenn man Tausende von Feinden beseitigt hat, ist man wirklich kein Held. Nur indem man selbst diese falsche Vorstellung von selbst völlig beseitigt hat, dann ist man ein wahrer Held, sonst nicht. Und wenn man sich nähert zu diesem Heldum, dann wie Wie findet man das heraus? Begierde werden weniger. Ängste werden weniger. Weil wovon kommt Angst? Angst kommt von nichts anderes als von sich selbst. Wenn es kein Selbst gibt, gibt es kein gibt es kein Angst. Und wenn es kein Selbst ist, wie wir gesagt haben, gibt es auch keine Begierde. So der Buddha sagt, dass die Ängste, alle Katastrophen, die Sorgen, Ängste, alle negative Sachen, die wir erleben, die geschehen den Unweisen, Balas, die geschehen nicht den Weisen. Je weniger man Ängste hat, je weniger man Sorgen hat, desto mehr nähert man sich den Weisen. Und die Weisen sind diejenigen, die sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Die sehen, dass das, was man im Spiegel sieht und wo man sich identifiziert, wenn man das analysiert hat, man findet überhaupt nichts, was in sich selbst existiert. Es einfach ist nicht da. Es ist nur unsere eigene Vorstellung. Wenn wir von dieser Vorstellung befreit sind, dann gibt es keine Sorgen, gibt es keine Ängste. Dann wir verstehen wirklich, was positiv ist, was gut ist. Und wir werden nicht mehr von Übel und Gut verwirrt. Und Verwirrung von Übel und von Gut ist die Wurzel von allen Verwirrungen, das wir erleben. Wir jetzt heutzutage, wir leben in einer Welt, wo in der Tat es geht uns so gut, wie es uns jetzt geht. Es gibt es, insofern wir Geschichte kennen, gibt es keine Zeit, wo es uns so gut gegangen ist, also materiell. Aber geistlich geht es uns überhaupt nicht gut. Jedem, der Einsicht hat und der ein bisschen Weisheit hat, auch nicht nur spirituelle Weisheit, weltliche Weisheit ist genug, der versteht, dass es uns geistlich überhaupt nicht gut geht, obwohl materiell, wir haben alle Voraussetzungen für ein erfülltes Leben. Also wahre Glück, und Glück ist das, was sich alle Wesen wünschen. Alle Aktivitäten, die wir sehen, die wir erfahren, sind nur Aktivitäten für ich suche nach Glück. Aber indem wir nicht wirklich verstehen, was wahre Glück ist, was wahre Zufriedenheit ist, und das wahre Glück und wahre Zufriedenheit kommt nur, wenn man Ichlosigkeit verstanden hat, die wahre Ruhe, die nie unterbrochen werden kann. Also von buddhistischer Ansicht kann man nur erleben, indem man Ichlosigkeit erlebt hat. Und erster Schritt dazu also unsere Bedürfnisse werden erfüllt. Was sollen wir noch diskutieren? Ich habe vergessen. Bedürfnisse, our needs, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, alle werden erfüllt, wenn wir die Lehre von Ichlosigkeit verstanden haben, und alle Ängste dann werden sich allmählich lösen, wenn wir die Lehre von Ichlosigkeit verstanden haben. So es, indem man wirklich nach wahrem Glück streben möchte, soll man sich Mühe geben, diese Lehre von Ichlosigkeit tiefer zu verstehen und verstehen, dass unsere wahre Bedürfnis, unsere unsere wahre Bedürfnis ist diese etwas von der Lehre von Ichlosigkeit verstehen, damit wir von mindestens einigen von unseren unnützlichen Sorgen und unnützlichen Ängsten befreit werden. Also der Mönch Dhammadipa hat schon lange gesprochen, eine Stunde. Dann jetzt nächste organisieren unsere Freunde die Diskussionsgruppe. Und ich bin sicher, dass sie werden großartige Diskussionen haben. Und bevor Diskussionen kommen, wenn irgendwelche Frage dazu gibt, was der Mönch Dhammadipa gesagt hat, alle Fragen willkommen. Aber ich glaube, ich habe das ganz einfach, keine schwierigen Abhidhamma-Sachen, ganz einfach habe ich das zusammengefasst. Okay.
Ich habe trotzdem eine Frage.
Na prima.
Die folgende Frage. Du hast angefangen, den Satz, der erste Schritt zum Verstehen der Ichlosigkeit, und leider bist du dann auf ein anderes Thema geschwenkt. Ich warte noch darauf, welches.
Ja, wir waren bei Scham und Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten. Indem man versteht, dass diese Anhaftung an sich selbst ist Grundlage für Scham und für schlechte Taten, dann hat man für sich Klarheit geschafft und man wird nicht lange in Dunkelheit suchen können. Und dann als Konsequenz alle positive Sachen, die die Praxis und Studium von Dharma bringen können, kommt als Konsequenz davon, indem man verstanden hat, dass diese Anhaftung als falsche Vorstellung von Ich ist der Grund für unsere Unzufriedenheit, ist Grund für unsere Sorgen, ist Grund für unsere Ängste. Indem man das verstanden hat, alles, was man macht, auch wenn man schlechte Sachen macht, wird im Feld zu guten Resultaten, indem man versteht die Wahrheit von Ichlosigkeit, auch wenn man schlechte Sachen macht, die schlechten Sachen werden dann zu guten Resultaten führen können, indem man sich schämt und Furcht hat von schlechten Konsequenzen, dann die schlechten Sachen werden zu guten Sachen. Dann wird man sich Mühe geben, sich selbst zu ziegeln, und wenn man sich selbst geziegelt hat, hat man die ganze Welt geziegelt. So ist die Lehre von Buddha. Das hat sich nicht der Mönch Dhammadipa ausgedacht. Okay. Jeder macht nur, was man kann. Was man nicht kann, macht man nicht. Man muss immer anfangen mit realistischer Einschätzung. Die realistische Einschätzung der Lage ist Weisheit. Die Weisheit, ein wichtiger Faktor von Weisheit ist, dass man weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist. Indem man weiß, was ich möglich positiv machen kann, dann hat man schon für sich selbst und für die Welt viel getan. Na, niemand sagt, dass es leicht ist. Die wahren Sachen sind schwierig, obwohl sie in der Tat, sie sind sehr einfach. Aber indem wir uns sehr kompliziert gemacht haben, dann sehen die einfachen Sachen sind schwer zu machen. Aber wir müssen immer da irgendwo anfangen. Und der Anfang ist das Wichtigste. Wenn man nicht angefangen hat und sagt, dass es schwierig ist, dann kommt man nicht weiter. Ja.
geht man mit einer Situation um, dass man glaubt, gut gehandelt zu haben, war aber doch verblendet und das Ergebnis war letztendlich ein schlechtes Ergebnis und führt natürlich auch zu Schuldgefühlen. Man hat zwar im guten Gewissen gehandelt, aber im Nachhinein weiß man, damals hat man das ganze Bild nicht gesehen und hat also dann schlechte Ergebnisse erzeugt.
Na, man muss um Weisheit streben. Ich habe gesagt, die ganze, alle, Buddha hat gesagt, die alle, was man lehrt, alle Dhammas sind nur für einen Zweck, die Weisheit zu entwickeln. Solange nicht Weisheit vorhanden ist, es gibt immer Kontradiktionen gegen. Aber die Weisheit ist da, dass alle Kontradiktionen, alle Gegensätze werden nicht mehr Gegensätze, wenn man sie mit Weisheit gesehen hat.
Aber wenn man noch nicht weise war und hat schlecht gehandelt, wie geht man dann mit dem Schuldgefühl?
Indem sie verstehen, dass auch dieses Schuldgefühl gehört dem Ich, und ich ist nicht etwas Wahres, dann wird großes Schuldgefühl zu kleinem Schuldgefühl. Wenn Sie das für sich geschafft haben, haben Sie schon viel geschafft. Dieses Objekt von Schuldgefühlen ist unsere eigene Vorstellung. Wir haben dieses Beispiel von schöner Frau im Spiegel gegeben. Denken Sie daran. Wenn Sie das verstanden haben, dann wird dieses Schuldgefühl, obwohl er da wird, er wird nicht mehr so große Bürde sein können. Und weil wahre Übel, solange wahre Übel ist, Anhaftung an sich selbst. Wenn man das verstanden hat, wird man sich um wahre Gut bemühen können. Und das wird dann erfolgreich. Wir sehen so viel Leiden in der Welt, auch indem man sich mit Gut identifiziert. Die zum Beispiel heutzutage sprengen sich die Fanatiker in die Luft und mit sich selbst bringen sie Dutzende Menschen zum Tod. Rissen sie mit sich zu Tod und sie denken, dass sie völlig richtig handeln. Weil sie haben vollkommen falsche Vorstellungen von gut und schlecht. Wenn man richtige Vorstellung von gut und schlecht hat, dann wird diese Bürde von Ängsten, Sorgen, Aggression immer weniger und weniger. Und dann hat man für sich wirklich viel geschafft. Und dann große Schuldgefühl wird immer kleiner und kleiner. Schuldgefühl ist nicht schlecht. Schlecht ist Anhaftung an Schuldgefühl. Wenn man das verstanden hat, dann hat man schon für sich viel getan. auch wir sehen das immer, zum Beispiel Liebe ist eine sehr gute Sache. Das ist die schönste Sache, die es gibt in der Welt. Aber wenn Liebe mit Anhaftung und mit Vorstellung von selbst verbunden ist, dann wie viel Leiden entsteht von Liebe? Die Mutter wird alles gut für ihren eigenen Sohn machen, aber indem sie an sich selbst anhaftet und an den Sohn anhaftet und der Sohn macht nicht, was sie sich wünscht, sie wird immer mehr frustriert und noch mehr Aggression. Warum alles das? Weil solange man in dieser Verblendung von Ich ist, wird man nie rauskommen können von diesem Teufelkreis von Gut und Schlecht und Liebe und Hass. Alle diese Gegensätze werden nur stark und Kraft haben, indem Weisheit nicht vorhanden ist. Und Weisheit nicht, ist nichts anderes als sehen die Sachen, wie sie wirklich sind, vollkommen ichlos. In diesem Sinne, da ich von bisschen von Abhidhamma sprechen soll, in Abhidhamma spricht man von neun Kräften. Bala. Was sind die neun Kräfte? Sie jetzt studieren Abhidhamma, Sie kennen das in Samuchaya, in den Abhidhamma Tathangaha, das Sie lernen in diesem Samuchaya Kapitel. Das ist siebte Kapitel. Siebte Kapitel, können Sie das nachsehen. Was sind die neun Kräfte? Kraft von Sada. Sada heißt Vertrauen. Und in der Tat, Vertrauen wird immer gut. Vertrauen ist die Grundlage, was heute haben wir darüber gesprochen, ist die Grundlage von allen Positiven. Dann nächste Kraft ist Kraft von Anstrengung. Virya. Ohne Anstrengung, wir können nichts in der Welt richtig machen können. Dann nächste Kraft ist Kraft von Sati. Sati heißt wie übersetzt man am besten Sati? Achtsamkeit. Achtsamkeit, das ist nicht komplette Übersetzung, aber wir analysieren das nicht, lassen wir das Achtsamkeit einfach. Dann dritte Kraft von Achtsamkeit. Vierte Kraft ist Kraft von Einspitzigkeit des Geistes, von Sammlung. Samadhi, Bala. Dann nächste Kraft ist Panya. Panya Bala, Kraft von Weisheit. Dann nächste Kraft ist Kraft von Heri, von Scham. Dann nächste Kraft ist Kraft von Otapa, Kraft von Furcht, von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten. Und dann nächste Kraft ist Ahirika, ist das Gegenteil, ist Schamlosigkeit. Und nächste Kraft ist Kraft von Anotapa, von kein Furcht, von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten. Also diese neun Kräfte sind da. In dem Sinne, dass sie die Gegensätze von diesen Kräften überwinden. Kraft im buddhistischen Sinne ist das, was Gegenteil überwindet. So zum Beispiel Vertrauen, Sada, ist Kraft von Überwindung, vollen Überwindung von Vertrauenlosigkeit. Die Kraft von Virya, von Anstrengung, ist das, was völlig überwindet Kosida, die Faulheit. Kraft von Sati, von, wie haben wir übersetzt, von Achtsamkeit, ist Kraft völlig zu überwinden, die Pamada, die Nachlässigkeit. Kraft von Samadhi ist das, was völlig überwindet Zerstreutheit des Geistes. Und Kraft von Weisheit ist das, was völlig überwindet Avidya, Nichtwissen. Und Kraft von Scham ist das, was völlig überwindet Schamlosigkeit. Und Kraft von Furcht von schlechten Taten ist das, was völlig überwindet diese kein Furcht von schlechten Taten. Und dann wieder Gegenteil. Schamlosigkeit ist Kraft, das überwindet Scham. Wenn Schamlosigkeit überwindet Scham, dann was passiert? Dann die Sada, Vertrauen, wird dann blinde blinde Überzeugung. Und blinde Überzeugung ist dann, wie wir sehen in unserer Welt so viel, ist dann Wurzel. So wie Vertrauen ist Wurzel von allen Guten, blinde Überzeugung ist Wurzel von allen unheilsamen Taten. Das ist dann Michaditi, die Ansichten, die unwahre Ansichten in also weil Vertrauen führt zu Weisheit, diese blinde Überzeugung führt zu Nichtwissen und zu falschen Ansichten, das Ausdruck von Nichtwissen sind. Dann die Virya als positive Kraft wird dann Virya zu schlechten Taten. Die Menschen, die viel, viel schlechte Taten getan haben, so wie Stalin, so wie Hitler, das waren sehr energische Menschen. Genghis Khan war vielleicht ein von den energischsten, am meisten Energie Menschen, die es gibt. Ich weiß nicht viel über Hitler, aber vielleicht Hitler hat sehr wenig geschlafen und unglaubliche Energie hat er bestimmt gehabt. Und aber seine Energie war mit Schamlosigkeit und Furchtlosigkeit von schlechten Konsequenzen und schlechten Taten verbunden. Und von blinden Vertrauen an Ich, an Ich von sich selbst, Ich von Volk, Ich von alle diesen Sachen, die keine, wenn man sie mit Weisheit untersucht, keine selbstständige Existenz haben. Dann, wenn Sati, wenn die Achtsamkeit mit Schamlosigkeit und mit kein Furcht von schlechten Konsequenzen verbunden ist, Sati heißt eigentlich, die Bedeutung von Sati, wie wir heute schon gesagt haben, Sati bedeutet Erinnerung. Und damit man sich etwas erinnert, muss man konzentriert sein. Muss man feste Wahrnehmung haben. Muss man sehr überzeugt sein über das, was man macht. Und wenn dann Schamlosigkeit da ist, dann diese Sati, Sama Sati wird zu Micha Sati, dass man sich immer erinnert an eigenen Feind, den man beseitigen muss, an das, was man zerstören muss, das, was jemand nicht mag, das, was man glaubt, ohne Grundlage zu sein, der Grund für seine Angst, für seine Sorge, für seine Unbequemlichkeit, für seine Unruhe. Wenn man Schamlosigkeit hat, wird man sich an diese Sachen erinnern. Und dann wird es keine schlechte Tat geben, die man nicht machen kann. Dann, wenn Schamlosigkeit und keine Furcht von schlechten Konsequenzen, von schlechten Taten mit Samadhi verbunden ist. Samadhi ist Kraft des Geistes. Ohne Samadhi, der Geist hat keine Kraft. Samadhi heißt Einspitzigkeit des Geistes, aber man kann Einspitzigkeit des Geistes an die Sachen üben, die man zerstören möchte, die man durch Begierde erreichen möchte. Denn mit Samadhi, wenn es Mitya-Samadhi ist, das zu unheilsamen Geist gehört, kann man dann viel, viel Unheilsames machen. Die Leute, so wie Stalin oder Hitler, die haben bestimmt sehr große Fähigkeit für Konzentration des Geistes, sonst würden sie nicht werden, was sie geworden sind. Und dann am letzten Ende Panya, Weisheit, wenn Weisheit, die Wesen von Weisheit ist Unterscheidung. Wenn man falsch unterscheidet, falsche Ansichten hat, dann wird diese Fähigkeit zu unterscheiden, Fähigkeit zu Weisheit, wenn es mit Schamlosigkeit und Furchtlosigkeit verbunden ist, wird es dann die Grundlage sein für alle unheilsamen Taten. Weil alle unheilsamen Taten sind in falschen Ansicht die haben Wurzel in falschen Ansicht. Also diese neuen Kräfte, wenn man was von Scham und Schamlosigkeit verstehen möchte und Zusammenhang mit Ich und dann mit Bedürfnissen, mit Ängsten, mit Sorgen, soll man das dann diese neuen Kräfte kontemplieren und versuchen zu verstehen. Das ist dann guter Anstoß jetzt für unsere zwei Freunde, dass sie Diskussion organisieren. Und sie werden bestimmt sehr interessante und sehr interessante Resultate, sehr gute Resultate bekommen können, indem sie das richtig zusammenfassen und mit eigenen Erlebnissen, eigenem Leben in Einklang bringen. Und versuchen sie eigene Erfahrungen im Lichte von diesen neuen Kräften zu verstehen. Okay, dann so viel für heute Abend. Jetzt bleibt nur, wie lange? Halbe Stunde, weniger als halbe Stunde. Dann ich werde nicht zu viel reden. Okay.